Mein Brief an mich. Mir bleiben noch 8 Minuten. Gleich wird Maite da sein. Sie ist immer so pünktlich. Ich bin eigentlich diejenige, die stets zu spät kommt. Deshalb fällt es auch langsam auf, dass ich neuerdings reichlich vor der verabredeten Zeit auftauche. Aber ich muss ihn finden. Ich sehe mich in Maites Zimmer um. Alles in Rosatönen, Blümchenbettwäsche. Ein großes Lebkuchenherz mit einer kitschigen Aufschrift aus Zuckerguss prangt an der Wand über dem Schreibtisch. Den habe ich schon bis auf den kleinsten Winkel durchsucht. Eine Horde von Stofftieren hockt auf dem Bett und starrt mich aus schwarzen, leblosen Knopfaugen in lieblichen Gesichtern an. Mein Gott, man könnte glauben, hier wohnt eine 12-Jährige. Dabei wird Maite nächste Woche 20. Maite ist süß. Süß wie die Zuckergussglasur auf dem Lebkuchenherz. Sie ist das Sahnehäubchen auf einem Tortenstück, das größte Fettauge auf einer Hochzeitssuppe. Natürlich ist Maite nicht fett. Sie ist, wenn ich ehrlich bin, und das bin ich selten, einfach perfekt. Nie werde ich mit ihr gleichziehen können. Ich liebe sie und ich hasse sie, beides gleichzeitig. Das funktioniert tatsächlich. Ich bin auch nicht schlecht. Aber ich bin nur die Dekoration, etwas, das nicht unbedingt notwendig ist. Man kann drauf verzichten. Nett anzusehen, aber eben nur für kurze Zeit interessant. Dann lässt man die Dekoration liegen und wendet sich gehaltvolleren zu. Maite ist Vorspeise, Hauptgang und Dessert zugleich. Nichts Raffiniertes oder Exotisches, aber stets appetitlich, frisch und bekömmlich. Schnell ist da die Dekoration vergessen. Aber Maite geht es jetzt auch nicht gut. Das Porzellanpüppchengesicht hat Sprünge bekommen. Der Heiligenschein ist verblasst, c'est la vie. Doch meine Genugtuung darüber hielt nicht lange an. Jetzt lebe ich in der ständigen Angst, dass der Brief gefunden wird und alles herauskommt. Ich widme mich erneut der intensiven Suche. Auf dem Nachttischchen steht ein kleiner Bilderrahmen, gerade groß genug für ein Passfoto, den eine vertrocknete Rosenblüte und ein schmales Band aus schwarzer Spitze schmücken. Ich brauche mir das Bild nicht anzusehen. Ich weiß auch so, wessen Foto darin steckt. Mir wird wieder übel. Ich fange an zu zittern und wende mich rasch ab. Nun nehme ich mir das Bücherregal vor. Hoffentlich taucht Maites Mutter nicht schon wieder auf. Dauernd kommt sie ins Zimmer und fragt, ob ich etwas trinken, essen oder lesen möchte. Dabei lese ich fast nie, jedenfalls nicht freiwillig, höchstens die Fernsehzeitung. Und essen mag ich auch nicht. Seit dem Unglück habe ich mehrere Kilo verloren. Kein Wunder, sagen die Leute und halten mich für sensibel und mitfühlend, wenn sie wüssten. Das Einzige, was ich von Maite haben möchte, ist der Brief, mein Brief. Irgendwo liegt er hier. Ich muss verrückt gewesen sein, ihn überhaupt zu schreiben. Daran war der Alkohol schuld und dann natürlich diese Stimmung, in der Maite und ich uns an jenem Abend befanden. Verdammt, warum haben wir auch so viel getrunken und sind auf diesen Irrsinn mit den Briefen gekommen? Briefe an unser späteres Ich, das war natürlich Maites Idee. Sie hatte einmal etwas darüber in einem psychologischen Ratgeber gelesen. Es würde einem helfen, belastende Ereignisse zu verarbeiten. Wir mussten uns von den quälenden Gedanken befreien, mussten sie loswerden. Nur sprechen konnten wir nicht darüber. Daher diese dämlichen Briefe, die wir austauschten, als Vertrauensbeweis. Haha. Wir hatten abgemacht, sie erst in 10 Jahren zu lesen. Ich hätte nie so lange warten können. Die Einheit 10 habe ich schon eingehalten, nämlich 10 Minuten. Genau die Zeit, die ich von Maite zu mir nach Hause brauche, wenn ich mich beeile. Schon im Flur auf dem Weg in mein Zimmer habe ich den Umschlag aufgerissen und ihren Brief an sie gelesen. Emotionales Gefasel, was sonst? Wenn Maite schon zu dumm ist, über den Tellerrand hinauszuschauen, soll sie doch in der klumpigen Konsumee aus Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen und Reue untergehen. Ich bin geschickt vorgegangen. Jean-Marcs Misstrauen gegenüber Maites Plänen habe ich ständig neue Nahrung gegeben. Seine Wut und Eifersucht immer wieder entfacht. Ich erfand einen Mann, der in Maites Leben getreten war, und spielte die Verständnisvolle. Gemeinheit tarnte ich mit Fürsorglichkeit. Und dann war es soweit. Eines Nachts konnte ich Jean-Marc in mein Zimmer locken. Dort habe ich sein Glas immer wieder gefüllt. Cola Whisky, Whisky Cola. Schließlich war die Cola-Flasche leer, aber Whisky war noch genügend da. Nun war ich nicht mehr länger die Deko, sondern stieg zur Vorspeise auf. Es war leicht, Jean-Marc zu verführen, aber gar nicht leicht, ihn anschließend aus dem Haus zu bekommen. Er wolle bleiben, bettelte er, denn er hätte zu viel Alkohol getrunken. Sein Pech, was ging's mich an? Er könne doch so nicht fahren. Hätte er auch nicht müssen. Maite wohnte ja nicht weit von mir. Aber es wäre doch unmöglich, jetzt zu Maite zu gehen, nach allem, was vorgefallen sei. Aha, die Vorspeise war wohl zu reichhaltig, was? Sie hat ihm den Appetit auf den Hauptgang gründlich verdorben. So ist er also aus dem Haus gewankt. Auf der Straße ist dann noch der Länge nach hingeschlagen, wie eine gefällte Pinie, wirklich peinlich. Zu Maite ins Bett schlüpfen hätte er sollen, dann wäre alles anders verlaufen. Aber er war zu feige, und so ist es leider passiert. Wäre er doch wenigstens gleich gestorben, für uns alle wäre es besser gewesen. Die Wochen, die dann folgten, waren auch für mich zermürbend. Ich war wirklich mit den Nerven fertig. Dieses Bangen, die lange Wartezeit, die Belastung war immens. Nur deshalb habe ich mich auf die Idee mit den Briefen und dem Tausch eingelassen. Es steht alles darin. Wie konnte ich so dumm sein? Bisher hat Maite offensichtlich keine Ahnung, was in meinem Brief an mich steht. Kann ich mich jedoch darauf verlassen, dass sie ihn wirklich erst in 10 Jahren liest? Trotz Bestnoten in der Schule ist sie im wirklichen Leben eher überschaubar intelligent, um es einmal nett auszudrücken. Deshalb muss ich den Brief einfach finden, bevor ihn jemand anderes in die Hände bekommt. Ich werde ihn sofort zerreißen, oder besser, ich werde ihn verbrennen. Nichts soll mir davon übrig bleiben. Dann wird es mir besser gehen, bestimmt. Meine Verdrängungsmechanismen funktionieren gut. Wenn das Geschriebene vernichtet ist, wird es so sein, als hätte ich nichts mit dem zu tun, was passiert ist. Dann ist es allein Maites Sache. Mit zittrigen Fingern ziehe ich jedes einzelne Buch hervor, blicke dahinter. Nichts, nicht einmal Staub wie in meinem Zimmer. Maite ist so furchtbar ordentlich. Lisette, du bist schon da? Erschrocken drehe ich mich um, halte verlegen ein altes Schulbuch in den Händen. Mit unendlich traurigen Augen in einem blassen Gesicht steht Maite vor mir. »Suchst du etwas?«, fragt sie misstrauisch, nimmt mir das Buch aus der Hand und stellt es an seinen Platz zurück. »Bingo! Ich merke mir die Stelle. Beim nächsten Besuch werde ich dort mit meiner Suche fortfahren.«